Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Sie sitzen sonntags in der Kirche. Sie hören dort nach wenigen Minuten schon aus einem der vier Evangelien. Welches der vier Evangelien Sie dabei hören, das denken Sie sich jetzt, ist doch egal, schreiben doch eh alle dasselbe, nur mit anderen Worten, der eine so, der eine lässt was weg, der andere fügt was hinzu, einen bestimmten Aspekt. Nicht wirklich, so sagt unser Studiogast, die sind doch nicht alle gleich und doch nicht so, dass alle dieselbe Sache aus verschiedenen Blickwinkeln nur betrachten, da ist mehr dahinter. Er meint mit den vier Evangelisten, da ist es nämlich so wie mit den vier Freunden, die kennen Sie aus dem Gleichnis vom Gelähmten, die also den Freund durch das durchgehauene Dach an vier Seilen runterlassen. Wie den Gelähmten tragen uns also diese vier Freunde, die vier Evangelisten, die tragen uns förmlich zu Jesus hin. Und sie zeigen uns in ihren Texten verschiedene Seiten und auch Aspekte und Tiefen Jesu und seines Wirkens aus verschiedenen Blickwinkeln. In einer losen Reihe in der Lebenshilfe, da stellen wir Ihnen diese vier Evangelisten vor, damit Sie die etwas genauer kennenlernen. Und wir sind jetzt eigentlich schon beim letzten Evangelisten angelangt, aber noch ein kurzer Rückblick, welche wir uns vorher angeschaut haben. Also im Markus-Evangelium, da begegnen wir einem Jesus, der selbst das Evangelium ist. Wir erleben, wie Markus darauf brennt, dass wir diesen faszinierenden Jesus begegnen. Er möchte, dass wir Jesus sehen und er reiht ein Wunder ans andere. Kaum eine Rede Jesu, Markus hat dafür keine Zeit. Er lässt uns richtig sehen und erleben, was Jesus tut. Er möchte uns hineinnehmen in diese Begegnung mit Jesus, von dem er so begeistert ist und von dem der Markus will, dass wir genauso begeistert sind. Dann haben wir uns den Matthäus angeschaut. Er hingegen ist jemand, der erfahren hat, wie ein einziges Wort Jesu ein ganzes Leben heilen, aufrichten und umgestalten kann. Da denken wir an die Berufung des Matthäus, der ja vorher Levi war und vor den Toren einer Stadt berufen wurde, komm mit mir. Matthäus möchte, dass wir Jesus hören. Also hat er fünf großartige Reden Jesu aufgeschrieben. Dazu möchte uns auch zeigen, dass es keinen Bruch, sondern eine Kontinuität gibt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er lässt uns also Jesus sehen als den einen Lehrer, der Worte hat wie niemand sonst, so wie er es selber ja erlebt hat, der Matthäus. Und der Lukas, der schreibt sein Evangelium für die Christen, die vom Heidentum hergekommen sind. Es wurde geschrieben, um den Glauben zu festigen und für den, der im Glauben wachsen und gefestigt werden will oder auch dessen Glaube erschüttert ist. Er ist es, der uns so ja die Barmherzigkeit Gottes, die Barmherzigkeit Jesu nahe bringt und dass wir die auch beanspruchen dürfen. So, und jetzt heute und kurz vor Weihnachten wenden wir uns dem Evangelisten Johannes zu, dem Lieblingsjünger, das ist der mit der Apokalypse und der mit der Botschaft hinter der Botschaft. Herr Papenkort, habe ich das so richtig gesagt?
Das haben Sie ganz wunderbar gesagt, Herr Miller.
Okay, also ich begrüße an dieser Stelle unseren heutigen Studiogast, Herrn Michael Papenkort von der ICPE-Mission in Mannheim. Herr Papenkort, da sind Sie seit 25 Jahren dabei. Das ist ein Institut für Weltevangelisierung, eine katholische Laienmissionsorganisation. Wer darüber mehr wissen will und was Herr Papenkort dort noch macht, schaut einfach im Internet nach unter www.icpe.de. Aber weitere Informationen dazu am Ende der Sendung. Herr Papenkort, wenn der Markus von Wundern spricht und uns zeigt, was Jesus tut, der Matthäus der Lehrer ist und die Kontinuität zwischen Alten und Neuen Testament aufzeigt und der Lukas uns als Heidenchristen den barmherzigen Gott nahebringt, ja, was ist denn da überhaupt noch drin? Wovon berichtet uns denn Johannes und was macht ihn so besonders?
Also was Johannes sehr besonders macht, ist, dass er diesen anderen dreien ganz unähnlich ist. Johannes macht sein eigenes Ding. Er geht seinen eigenen Weg. Die anderen drei, die nennt man auch die Synoptiker. Man kann die zusammen anschauen, weil die Ähnlichkeiten haben. Aber da passt der Johannes nicht rein. Die anderen drei, die stellen uns Jesus vor. Wie Sie ja so wunderbar beschrieben haben, Herr Miller, aus verschiedenen Blickwinkeln. Johannes macht das nicht. Johannes stellt uns Jesus nicht vor. Bei Johannes stellt sich Jesus selbst vor. ist ein ganz anderer Ansatz, eine ganz andere Art und Weise, mit der frohen Botschaft umzugehen. Bei Johannes stellt sich also Jesus selber vor. Und es ist eigentlich noch viel mehr, als dass Jesus sich selber vorstellt. Jesus stellt uns den Vater vor. Bei Johannes sehen wir also von dem Vater viel mehr als in den anderen drei Evangelien. Vielleicht können wir einen Moment ein bisschen in das Johannesevangelium hineinschauen, um zu sehen, wie Jesus uns den Vater vorstellt.
Also das ist schon wieder das, die Botschaft hinter der Botschaft. Durch Jesus schimmert sozusagen der Vater wie ein Lichtschein schon durch.
Naja, schauen wir ein bisschen rein. Das ist wohl auch hinter, aber es ist auch ziemlich deutlich einfach so sichtbar. Gut. Nur es fällt uns immer nicht auf. Im achten Kapitel, da steht, da fragten sie ihn, also Jesus, wo ist dein Vater? Und Jesus antwortet, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Da fängt er schon an, wer mich kennt, der kennt auch den Vater. Dann im zehnten Kapitel heißt das, Jesus spricht, wenn ich die Wunder vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Und ein bisschen später, im 12. Kapitel, da ruft Jesus aus, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, nämlich den Vater. Und das Beste ist dann bei dem letzten Abendmahl, das ist bei Johannes sehr lang, das dauert bei Johannes 5 Kapitel. Und da gibt es diese berühmte Stelle, die wir alle so gut kennen. Da sagt Jesus an einer Stelle, im Haus meines Vaters, da sind viele Wohnungen. Ich gehe jetzt dahin und bereite euch einen Platz vor. Und er redet zu den Zwölfen, ne, beim letzten Abendmahl. Der hat da gerade die Füße gewaschen und jetzt erzählt er denen das. Ich gehe jetzt und bereite euch einen Platz vor. Und wo das ist, das wisst ihr ja. Also kennt ihr natürlich auch den Weg dahin. Sagt Thomas, den Weg? Keine Ahnung. Wir wissen überhaupt nicht, wo du hingehst. Wie sollen wir den Weg kennen? Und die anderen elf, die da saßen, die erheben überhaupt keinen Einspruch. Die sagen nichts. Die haben wohl wahrscheinlich auch nicht gewusst, wo denn dieser Weg sein könnte. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Klammer auf, aber durch mich kommt ihr natürlich zum Vater. Klammer zu. Wenn ihr mich kennt, kennt ihr auch meinen Vater, sagt Jesus. Also kennt ihr den schon und ihr habt ihn schon gesehen, sagt er. Jetzt kommt Philippus und sagt, okay Herr, zeig uns einfach mal den Vater und dann sind wir schon zufrieden. Und jetzt sagt Jesus, schon so lange bin ich bei euch. Und du hast mich überhaupt nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin, dass der Vater in mir ist und so weiter? Dieser eine Satz, der ist so zentral wichtig für das Verstehen vom Johannesevangelium. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sagt Jesus, sieht nicht nur mich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Papst Benedikt schreibt in so einem Dokument über das Wort Gottes, in Jesus hat sich Gott vollkommen ausgesprochen. In Jesus erkennen wir den Vater. Wir schauen immer nur auf Jesus und toll, und wir sehen immer nicht, dass Jesus uns den Vater offenbaren will. Dass er möchte, dass wir ihn sehen und in ihm den Vater erkennen. Und deswegen ist er so enttäuscht, wo Philippus dann sagt, okay, jetzt machen wir Schluss mit dem ganzen Reden, zeig uns einfach den Vater. Und dann sagt Jesus, Mensch Leute, 3 Jahre, top Ausbildung und ihr habt das Wesentliche nicht gepeilt. Was soll ich denn noch tun? Verstehst du das nicht? Wer mich sieht, sieht den Vater. Erkennst du den Vater denn nicht? Und das ist so ein, ein Teil, wo, denke ich, wichtig ist, dass wir ganz am Anfang das sehen, wenn wir das Johannesevangelium anschauen. Wir sehen eben nicht nur Jesus, der sich selber vorstellt, sondern indem er sich selber vorstellt, stellt er auch den Vater vor. Beim Johannesevangelium, das ganz anders aufgebaut ist, da gibt es hier und da eine Hilfe, die uns hilft, die uns helfen will, ein bisschen besser zu sehen, ein bisschen besser zu verstehen, was denn Johannes uns vermitteln möchte. Das eine ist, dass das Johannesevangelium, das machen die anderen auch, aber das Johannesevangelium schon in einer besonderen Art und Weise, es lädt uns ein, von der Oberfläche in die Tiefe zu steigen. Beim Johannesevangelium wird es sehr schnell deutlich, dass es so zwei Ebenen gibt. So, wenn man auf einem Teich oder von mir aus auf einem See unterwegs ist, in einem Boot, dann sieht man einen wunderbaren See, eine wunderbare Wasseroberfläche und ein schönes Ufer und weiß ich Städte und Berge. Das ist schon wunderbar. Aber es wird noch um ein Vielfaches schöner, wenn man statt jetzt oben auf dem Boot, auf dem See zu schwimmen, einfach mal abtaucht, so als würde man ein U-Boot nehmen, wo so kleine hübsche Fenster drin sind und man den See unten sehen kann. Wir nehmen jetzt mal einen See, der noch nicht verschmutzt ist, wo noch alles in Ordnung ist, und dann sehen wir die wunderbaren Farben, die Fische, die Pflanzen, das ganze Leben, was unten stattfindet, was wir oben im Boot überhaupt nicht sehen, obwohl wir auf demselben See unterwegs sind. Das heißt, Johannes Evangelium ist immer auch eine Einladung, in diese Tiefe abzutauchen. Dann so ähnlich wie bei den anderen Evangelien, hilft es natürlich auch, wenigstens ein bisschen zu schauen, wer denn dieser Typ ist, der das Evangelium denn geschrieben hat. Dieser Johannes, der von den meisten identifiziert wird, ne, wie Sie gesagt haben, Herr Müller, mit diesem geliebten Jünger, mit diesem Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes vom Beruf Fischer, er war der Bruder vom Jakobus und die beiden waren die Söhne von Zebedäus. Die hatten eine interessante Mutter, die beiden. Diese Mutter, die war nicht wirklich schüchtern, sondern nimmt gerne mal ihre beiden Jungs an die Hand, marschiert damit zu Messias und sagt, hör mal, Messias, wenn du nachher da oben sitzt, rechts und links, freihalten für meine beiden Söhne, da hat die überhaupt keinen Stress, die traut sich locker, geht da hin und bucht gleich mal den Platz links und rechts vom Messias für ihre beiden Söhne. Wie sich die beiden Söhne dabei gefühlt haben, weiß ich nicht so genau, aber das war eine markante Mutter. Dann ist das Johannesevangelium das am spätesten geschriebene. Die Leute streiten sich irgendwo um 80 oder um 100 nach Christus erst geschrieben. Das heißt irgendwie, weiß ich, 25 Jahre nach Matthäus und noch mehr nach Markus.
Also der Johannes, der hat seine Vorgänger alle gekannt, also deren Schriften.
Ja, davon würde man mal ausgehen. Die sind ja bestimmt da unterwegs gewesen, die Schriften in den Gemeinden und so. Die hat der Johannes bestimmt gekannt. Und dann schreibt der Johannes allerdings in einer anderen Situation als seine Vorgänger. Nicht? Als der Johannes das schreibt, da hat sich die Kirche schon ein bisschen entwickelt. Da ist die Kirche jetzt schon, weiß ich, 70 oder so Jahre alt. Da gibt es schon Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Da hat man sich schon lange unterhalten darüber, was denn Jesus wohl gemeint haben könnte mit dem, was er gesagt oder getan hat, hier oder dort. Jetzt ist die Kirche schon gewachsen. Das breitet sich schon aus in dem Römischen Reich. Die Leute sind schon auf Missionsreisen gewesen. Aber es haben auch die Verfolgungen eingesetzt. Die Christen werden verfolgt. Bei den Juden kommt es jetzt gar nicht mehr gut an. Jetzt ist da ein deutlicher Schnitt. Die Christen sind inzwischen offiziell aus den Synagogen rausgeworfen. Das ist also jetzt zweierlei. Die passen da jetzt gar nicht mehr rein.
Und da fragen die sich natürlich, ja, sind wir überhaupt noch richtig, wenn wir aus der Synagoge rausgeworfen werden? Oder wie kann man sich so verstehen,
dass ja, die verunsichert genau. waren? Ja, eben. Die Leute, die sitzen zu Hause oder arbeiten irgendwo und jetzt entzweit sich das Ganze. Und dann ist das ja eine junge Religion, eine junge Gemeinde. Und Leute, machen wir das richtig? Stimmt das eigentlich? Wir haben so viel Stress auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in weiß ich wo. Stimmt das? Ist das richtig? Oder war das vielleicht doch jetzt einfach nur so ein weiß ich, vorübergehende Erscheinung. Und da kommt dann deutlich hervor im Johannesevangelium, bleiben, in Jesus bleiben. Das wackelt hier und da, da gibt es auch mal so ein bisschen Sturm auf dem Wasser, aber bleiben. Da gibt es dann nicht, im 15. Kapitel diese mit dem Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und in Jesus bleiben, bleibt in mir. Das heißt, das Johannesevangelium ist besonders für die Leute, die danach streben, in Jesus zu bleiben und in ihn verwandelt zu werden. Immer mehr zu werden wie er. Im Johannesevangelium versucht Jesus uns in diese Wirklichkeit, in sich selber hineinzunehmen, in sich selber aufzunehmen, so wie der Weinstock und die Reben, damit wir mit seinem Leben leben und sein Leben in uns immer sichtbarer wird. Diesen einen Vers vom Johannesevangelium, den jeder kennt, der steht ganz am Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist so etwas, wie wenn man ein Lied sieht, die Noten zu einem Lied, das ist so etwas wie der Notenschlüssel, der angibt, welche Tonart hier gesungen wird in diesem Johannesevangelium. Denn dieses Wort, das am Anfang bei Gott war, dieses Wort, das Gott war, dieses Wort ist Fleisch geworden, heißt es dann in ein paar Verse später. Dieses Wort ist Fleisch geworden und hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. In den meisten Übersetzungen steht dann jedes Mal, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Aber dieses Zelt, was dann im Griechischen tatsächlich da so steht, dieses Zelt, das ist wichtig. Das Wort ist Fleisch geworden und hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Denn dieses Zelt, das erinnert uns an das Zelt damals bei Moses in der Wüste. Es war das Zelt der Begegnung. Damals in der Wüste ist Moses dem Herrn immer in diesem Zelt begegnet. Und jetzt sagt Jesus im Johannesevangelium eben da an diesem Vers, das neue Zelt ist Jesus. Das ist nicht mehr so ein Zelt wie damals in der Wüste. Dieses neue Zelt, das ist Jesus selbst. Begegnung mit Gott findet in Jesus statt. Wir begegnen dem Vater in Jesus. Und deswegen ist dieser Vers ganz am Anfang vom Neuen Evangelium so wichtig, weil er uns halt zeigt, ne, die Tonart, das, wo es lang geht, wo es drauf ankommt im Johannesevangelium. Und so ist dann eben auch das Ideal, nicht das Ideal, das christliche Ideal bei Matthäus war, seid vollkommen, wie der Vater vollkommen ist. Bei Lukas war es, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Und hier bei Johannes ist das christliche Ideal, in Jesus bleibend dem Vater begegnen. In Jesus bleiben, in diesem Zelt der Begegnung bleiben und dem Vater begegnen. Ich hatte das eben schon erwähnt, das gibt im Johannesevangelium immer so zwei Sichtweisen, so zwei Perspektiven. Einmal oben in dem Boot und einmal, wenn man abtaucht. Wenn wir das Evangelium anschauen, sehen wir, dass es zwei Teile hat. Der erste Teil, gleich nach dem Prolog, ist als Buch der Zeichen. Das schauen wir uns gleich ein bisschen an. Das Buch der Zeichen, die ersten 13 Kapitel vom Johannesevangelium, das Buch der Zeichen. Und der zweite Teil, das Buch der Verherrlichung Jesu am Kreuz. Das ist von Kapitel 13 bis zum Schluss.
Das sind jetzt aber Namen und Bezeichnungen, die Sie dem geben. Das sind jetzt also keine offiziellen Kapitelüberschriften, das Buch der Zeichen oder sowas. Das nicht.
Nein, das ist nur so eine Einteilung. Das ist nur von mir.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie sind übrigens bei der Lebenshilfe und Sie dürfen solche Fragen stellen, wie ich sie auch gestellt habe. Nachher werden Sie dazu Gelegenheit haben. Die Hörernummer, die geben wir, ja so, ich denke, in 20 Minuten geben wir die durch. Dann können Sie sich einklinken ins Gespräch und mit mir, den Herrn Papenkort, mit Fragen löchern. Die Lebenshilfe heute mit dem Thema Jesus in meinem Leben neu entdecken mit den vier Evangelien. Und heute hören wir ja den ersten Teil, wo wir den Evangelisten Johannes kennenlernen. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission. Herr Papenkort, bitte.
Schauen wir uns diesen ersten Teil, diese ersten 13 Kapitel an, wo Johannes 7 Zeichen ausgesucht hat. Jesus hat viele Sachen getan, viele Wunder gewirkt und Johannes sucht 7 Zeichen aus. Das ist tatsächlich interessant bei Johannes und wichtig zu sehen, dass Johannes diese Begebenheiten nicht Wunder nennt, sondern er nennt sie wirklich Zeichen. Warum nimmt Johannes Zeichen? Warum wählt er ausgerechnet diesen Begriff Zeichen? Weil ein Zeichen viel mehr bedeuten kann, als das, was es selber wert ist. Das kennen Sie alle, das erfahren Sie jedes Mal, wenn Sie Auto fahren. Sie fahren durch die Stadt. Und dann kommen sie an einem Punkt, da brennt ein rotes Licht. Und alle treten auf die Bremse, nur weil da eine rote Lampe glüht. Da kommt ein 40-Tonner-LKW an. Und nur weil da eine kleine rote Lampe glüht, kommt dieser 40-Tonner-LKW zum Stehen. Weil diese kleine Lampe Ampel heißt und dieses kleine Zeichen so mächtig ist, dass eine ganze Schlange einfach stehen bleibt, mit großen Autos, die viel stärker sind als diese kleine rote Glühbirne. Oder wenn Sie mit dem Auto fahren und dahin kommen, da steht ein Schild, Paris, 35 Kilometer. Dann wissen Sie, dass das nur so ein Blechschild ist. Das ist wichtig, vielleicht auch ein bisschen schön gestaltet von mir aus. Aber die Wirklichkeit, die hinter diesem Schild steht, nämlich die Stadt Paris, ist ungleich viel größer und schöner als dieses Zeichen, das nach Paris weist. Dieses Zeichen ist allerdings wichtig, um Paris zu finden. Aber die Wirklichkeit, die hinter diesem Zeichen steht, ist ungleich viel größer als das Zeichen selbst. Und deswegen nimmt Johannes wirklich Zeichen. Wenn wir jetzt gleich das erste Zeichen kurz anschauen, da steht am Ende dann, so tat Jesus sein erstes Zeichen. Also, dieses erste Zeichen, das kennen Sie alle, das ist die Hochzeit in Kana in Galiläa. Und wenn man das jetzt anschaut, ne, wenn wir so im Boot sitzen und das anschauen, ist eine Hochzeit, wunderbare Hochzeit, tolle Feier, der Wein geht leider aus, Gott sei Dank ist Jesus da, seine Mutter geht hin, sagt ihm ein paar Takte und dann hilft Jesus den Leuten doch aus und dann haben sie wieder Wein und können weiter feiern. Aber wenn wir jetzt schauen, was die Kirche über die Zeit entdeckt hat in diesen Worten, dann entdecken wir schnell, dass diese Hochzeit nicht nur einmal so eine Hochzeit damals ist, sondern diese Hochzeit steht für die Ehe Gottes mit seinem Volk. Diese Hochzeit ist nicht zufällig da. Die Ehe Gottes mit seinem Volk. Das war so ein beliebtes Thema bei den Propheten Jesaja, Hosea, Ezechiel, Jeremia. Immer wieder kommt das vor. Diese Hochzeit. Und dann findet diese Hochzeit auch noch während der ersten Woche statt. Schon ganz am Anfang von Jesu Wirken bei Johannes steht diese Hochzeit. Und das bedeutet, dass hier die neue Schöpfung beginnt. Hier beginnt etwas ganz Neues. Und wir werden das sehen, dass dieses Wort neu auch so ein wichtiges Wort ist bei Johannes, das immer wieder vorkommt, das wir leider immer wieder übersehen. Diese Hochzeit ist auch ein Fest, weil dieser Bund, in dem wir leben, dieser neue Bund, ein Fest ist. Wir sind aufgerufen, in diesem Fest zu leben. Allerdings geht dann auf diesem Fest der Wein aus. Dieser Wein geht aus, das heißt, Das ist so wie wenn ein Ritualismus, ne, wenn wir so an den Ritualen hängen, dann quetscht er das Glück und die Freude aus unserer Beziehung zu Gott raus. Das ist so wie die Steinkrüge, die waren, da bei der Hochzeit waren, wo nur Wasser drin war, wo sich die Juden damals so rituell gewaschen haben. Das ist aber nur äußerlich. Es verändert innen nicht. Aber der neue Wein, den wir trinken, der verändert dann von innen her ganz anders. Und dann ist da eben auf dieser Hochzeit der neue Bräutigam, der eine wirkliche Bräutigam, Jesus selbst. Und er bringt diesen neuen Wein. Und dieser neue Wein, er hat drei ganz wichtige Eigenschaften. Er ist besser als der vorherige. Der neue Bund überragt den alten. Bei weitem, er ist gar nicht vergleichbar. Und dann ist es unheimlich viel Wein, ungefähr 600 Liter. Der ist nicht nur für die Hochzeit, sondern der ist für die ganze Ehe. Dieser Wein geht nicht zur Neige. Und es wird keinen anderen Wein mehr geben. Dieser Wein ist der letzte endgültige Wein. Und dann gibt es sicherlich noch viel mehr. Aber ich möchte einfach heute Morgen nur ein bisschen zeigen, dass es Zeichen sind, wo Johannes uns einlädt, mehr zu sehen als nur dieses Zeichen selber. Dass wir nicht bei dem Blechschild, auf dem Paris steht, stehen bleiben, sondern uns auf den Weg machen nach Paris, in diese Wirklichkeit hinein selbst. Und da steht eben, wie ich gerade schon gesagt habe, am Ende von der Hochzeit zu Kanaan, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Seine Jünger glaubten an ihn. Das ist auch so ein wichtiges Ziel von diesen Zeichen. Sie wollen Glauben in uns bewirken, Glauben in uns hervorbringen. Ein zweites Zeichen, es kommt dann ein paar Kapitel später, da heilt Jesus einen Sohn von einem königlichen Beamten. Dieser königliche Beamte hat einen Sohn, der im Sterben liegt, läuft auf Jesus zu, Mensch, komm und heil meinen Sohn, und haben sie ein bisschen Unterhaltung. Und dann bleibt er dran, dieser Vater, und er sagt, okay, geh nach Hause, dein Sohn ist geheilt. Wenn wir ein bisschen hinschauen in dieses Zeichen, dann sehen wir hier schnell, wie Jesus deutlich wird als Spender des Lebens, als das Leben selber. Sehen wir schnell, dass er uns das Leben gibt und sogar, hören wir später nochmal, das Leben in Fülle. Und hier, ganz wichtig auch, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Nachkommen. Denn hier ist ja der Vater, der für seinen Sohn zu Jesus geht. Und wir sehen hier auch die Kraft des Wortes. Das Wort ist bei Johannes ganz wichtig. Denn dieser Vater glaubt dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Nicht? Jedes Mal in der Heiligen Messe, kurz vor der Kommunion, bin ich würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Allerdings müssen wir dieses eine Wort durch unseren Glauben zu unserem Wort werden lassen.
Was glauben Sie, Herr Papenkort, mit welchen Gefühlen ist dieser Vater vom Gespräch Jesu heimgegangen? Hat er so innerlich gedacht, jetzt wollen wir mal sehen? Oder war er sich sicher, dass er seinen lebendigen, gesunden Sohn vorfindet?
Also hier, ne, da steht hier so, Jesus erwidert ihm, geh, dein Sohn lebt. Und dann steht da, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg.
Also das heißt, wir können wirklich davon ausgehen, dass dieser Mann frohen Mutes fröhlich nach Hause ging, weil er wusste, mein Sohn lebt. Und nicht, ja. Und nicht so wie der Moderator dieser Sendung, der wäre wahrscheinlich jetzt heimgegangen und hat gesagt, das wollen wir mal sehen. Also ob das wahr ist, ich würde es ja gerne glauben, aber schauen wir mal.
Nein, Herr Müller, das ist, denke ich, schon auch etwas, was in dieser Begegnung stattfindet. Sie hatten ja. Das in der Einleitung gesagt, diese Berufungsgeschichte von Matthäus.
Ja.
wo Jesus einfach hingeht und sagt, folge mir nach, und dieser Zöllner steht auf, lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Das hatten wir bei Matthäus auch erwähnt. In dem Wort, das Jesus spricht, ist alles enthalten, was wir brauchen, um es zu tun. In dem Wort, das Jesus spricht, ist alles enthalten, also alle Gnade, die wir brauchen, um dieses Wort auch zu tun. Das Wort Jesu ist nicht so ein Wort wie ihrs oder meins. Das Wort Jesu geschieht. Und wenn Jesus zu ihm sagt, geh, dein Sohn lebt, dann ist dieser Mann mit Sicherheit nicht gegangen, ja Mensch, noch mehr Druck machen kann ich nicht, gut, dann wird's eben nichts oder so, oder vielleicht ja doch mal sehen, keine Ahnung. Sondern wenn Jesus ihm sagt, geh, dein Sohn lebt, ich denke, dann ist bei diesem Mann innen drin etwas angekommen, wo er wusste, Mann, das ist in Ordnung. Ich gehe nach Hause, ich will den sehen. Verstehen Sie, das ist nicht etwas, wo der Mann sich entschlossen hat oder so eine Konzentrationsübung oder, sondern es ist wirklich ein Glaube, der wirklich auch gegeben wird, auch geschenkt wird, wo wir uns auch ausstrecken können und den annehmen können, aber nicht machen können. Aber ich denke, das ist etwas, was schon dann auch mitgegeben wird in diesem Wort, das Jesus dann sagt. Interessant ist dann in diesem Zeichen auch, dass hier eine ganze Familie glaubt. In diesem Zeichen ist auch etwas, was, denke ich, uns aufleuchten kann, ist, hier geht ein Vater, nochmal, ein Vater, ne, nicht die Mutter, hier geht ein Vater, und der Vater bittet bei Jesus für seinen Sohn. Und jetzt handelt Jesus an diesem Sohn. Natürlich kennen wir das, viele Mütter treten für ihre Kinder ein. Vielleicht kann uns dieses Zeichen auch ein bisschen dahin bringen, dass ab und zu ein paar Väter für ihre Kinder eintreten. Denn offensichtlich hat Jesus den Vätern etwas zu sagen, wenn sie für ihre Kinder vor ihm eintreten. Und dann ist halt das Werk Gottes wieder eben dieser Glaube an den Sohn, dieser Glaube an eben das Wort, heißt es am Eingang vom Johannesevangelium, das Fleisch geworden ist. Das wird im Johannesevangelium deutlicher als irgendwo anders. Das Wort Gottes ist eine Person. Das Wort Gottes sind nicht Buchstaben, das Wort Gottes ist Fleisch geworden. Wenn wir vielleicht schnell weiterschauen in das dritte Zeichen, da ist ein Gelähmter am Teich von Bethesda. Hier sind wir im 5. Kapitel unterwegs. Das ist der berühmte Teich, den jeder kennt. Da kommt ab und zu ein Engel vorbei, rührt das Wasser an und wer als erster drin ist, von aller Krankheit befreit und alles ganz toll.
Man muss dazu sagen, glaube ich, das Wasser blubberte dann immer eine bestimmte Zeit, oder? Das sind so natürliche Quellen in Jerusalem, eingefasst durch ein Bauwerk. Und regelmäßig blubberte und wallte dieses Wasser auf. Und das war eben das, wo die Menschen dachten, jetzt wird es von einem Engel berührt. Ist es so richtig?
Das weiß ich nicht.
Okay, dann tragen wir unser Wissen zusammen. Aber erzählen Sie weiter, Herr Papenkart.
Und da ist dann halt immer nur der Erste der Gewinner. Jedenfalls steht das da so.
Also der Erste, der ins Wasser geht.
Der Erste, der ins Wasser geht. Nur sind hier alle krank, die da liegen. Und da ist es einer, der ist 38 Jahre lang schon da. Das ist eine lange Zeit. Und Jesus kommt und sagt, hör mal, brauchst nicht mehr warten, ich heile dich und alle sind fröhlich. Wenn wir hinschauen, dann werden wir schnell entdecken, das Haus Bethesda bedeutet Haus der Barmherzigkeit. Einfach mal so. Wir wissen auch, dass 38 Jahre richtig lang ist, fast eine ganze Generation. Das ist richtig lang. Und dann ist dieser Mann da und er ist gelähmt. Aber nicht nur das. Denn als Jesus mit ihm spricht, sagt dieser Mann, ich habe niemanden, der mich da hineinträgt. Niemanden, der mir hilft. Da ist einer 38 Jahre lang. Alles, was er bräuchte, wäre ein bisschen Hilfe. Der brauchte nur irgendwie einen Verwandten. Irgendwie einen entfernten Freund, von mir aus einen Nachbarn, und der hat niemanden. Nicht, wenn Sie und ich so einen kennen würden, wir würden dem doch mal helfen. Dieser Mann hat niemanden. Niemand hilft mir. Er lebt in einer ganz fürchterlich traurigen Einsamkeit. Und vielleicht war diese Einsamkeit dann Teil von seinem Problem. Jedenfalls hat es ihm nicht geholfen. Und dann wartet Jesus auch nicht mit der Heilung, weil es war ja Sabbat. Der Mann liegt ja schon gut 13.000 Tage. Es kann auch noch einen Tag länger da. Nein, Jesus macht es am Sabbat. Und nicht zufällig. Sondern hier will deutlich aufscheinen, Jesus ist der Herr über den Sabbat. Jesus ist der Sohn Gottes. Das scheint auch im Johannesevangelium immer wieder auf. Das werden wir kurz vor Weihnachten noch deutlich sehen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Herr auch über den Sabbat. Und dann läuft der Mann weg und alles toll und ganz fröhlich. Und dann fragen ihn Leute, Mensch, hör mal, was, wo, und wie geht das denn? Und er sagte, du, da war ein Mann, den kenne ich noch gar nicht, weiß gar nicht, wie der heißt, aber der hat mich geheilt. Und dann sehen die beiden sich nochmal, dieser Geheilte und Jesus. Und dann reden sie noch ein bisschen. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh und sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Und ich hoffe, das fällt allen Leuten in der Kirche jedes Mal auf, wenn das Evangelium gelesen wird, weil so ein großer Gewinn war das ja jetzt nicht für den Mann. Wenn der jetzt noch mal sündigt, was der wohl dann für eine Krankheit kriegt, was denn noch schlimmer als 38 Jahre gelähmt da am Teich liegen. Sünde ist schlimmer als 38 Jahre gelähmt am Teich liegen. Das ist eine wichtige Botschaft, die in diesem Zeichen enthalten ist. Jesus droht diesem Mann nicht. Hör mal, du, jetzt habe ich dir geholfen, ne? Jetzt benimm dich, sonst hau ich dir so richtig hinten in den Nacken. Das wäre Blödsinn. Was Jesus sagt ist, die nächste Sünde, die du begehst, ist schlimmer als 38 Jahre da am Teich liegen. Das sehen wir immer nicht, weil wir sündigen und atmen noch genauso wie vorher und laufen können wir auch noch. So schlimm war es wohl nicht.
Nach dem Motto, ist ja nichts passiert.
Ja, genau. Und Jesus sagt hier, das siehst du ganz falsch.
Ist also auch der Hinweis Jesu auf ja, eine andere Wirklichkeit, wo das eine Rolle spielt, ob ich sündige oder nicht.
Ja, natürlich. Auch wenn wir das nicht sofort sehen. Sünde ist immer tödlich. Sünde ist immer schlimm. Sünde ist immer wie Krebs. Sünde ist nie etwas Ups. Und das ist etwas, was man hier, denke ich, ganz deutlich sehen kann.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hören die Lebenshilfe heute mit dem Thema Jesus in meinem Leben neu und entdecken mit den vier Evangelien. Das ist ein Teil einer losen Reihe, die wir hier in der Lebenshilfe machen. Und Sie hören heute den ersten Teil von zweien einer Reihe über den Evangelisten Johannes. Unser Titel also heute, Johannes mehr als ein Wunder. Wir sprechen mit Herrn Papenkort von der ICPE-Mission nicht über Wunder, sondern über die Zeichen. Herr Papenkort, bitte.
Dieses neue Bethesda, das ist Jesus selber. Nicht das Haus der Barmherzigkeit, Bethesda, dieses neue Haus der Barmherzigkeit, das ist Jesus selber. Wir hatten schon gesagt, neu ist eins von diesen zentralen Worten im Johannesevangelium. Am Anfang steht übrigens auch, dass dieses Haus fünf Säulenhallen hat.
Also dieses Haus der Barmherzigkeit, da wo dieser Teich ist.
Genau. Und das muss nicht, aber man könnte sich durchaus denken, dass das etwas zu tun haben könnte mit diesen fünf Wunden, Jesu. Ne, so wie Jesaja gesagt hat, er hat unsere Krankheit getragen. Um unserer Sünden willen wurde er durchbohrt. Ne, es sind diese fünf Wunden. Es ist eben dieser Jesus, der dieses Haus der Barmherzigkeit für uns ist, zu dem wir immer wieder kommen können, wenn uns Schlimmeres zugestoßen ist, weil er uns doch wieder auch da heraushilft. Und am allerliebsten aus dem Allerschlimmsten zuerst. Wenn wir in das nächste Zeichen schauen, jetzt sind wir schon im vierten Zeichen, da gibt es diese Brotvermehrung in der Wüste. Das ist übrigens etwas, das in allen vier Evangelien aufgeschrieben ist. Ich glaube, das ist das Einzige. Die Brotvermehrung in der Wüste, das kennen wir alle, das haben wir schon so oft gehört. Da sind die Leute unterwegs mit Jesus schon mehrere Tage, folgen sie ihm. Da, wo sie unterwegs sind, also die sind nicht in Städten unterwegs, da ist schon ein bisschen Wüste. Und so viel zu essen haben sie nicht. Und jetzt, damit sie nicht zusammenbrechen, setzen sie sich hin und dann sagt Jesus, Mensch Leute, gebt mir was zu essen. Und dann haben sie aber nichts, bis dann der Andreas, nicht die umgeben von 5000 Leuten, Andreas greift sich so einen kleinen Jungen, weil der hat 5 Gerstenbrote, 2 Fische. Und dann bringt er den zu Jesus und sagt, hier, da sind 5 Brote, 2 Fische.
Der Andreas hat wohl gedacht, die sind eher für die 12 und Jesus vielleicht.
Oder? Ja, wahrscheinlich.
Wie können wir uns das vorstellen?
Das weiß ich nicht genau, was der Andreas da wirklich auf dem Schirm hat. Ich hätte den Jungen nicht gebracht, weil was ist mit 5 Broten für 5000 Leute? Das kannst du vergessen. Aber Andreas nimmt diesen Jungen und man muss sich ja auch fragen, wie hat denn der diesen Jungen gefunden? Also ich denke mal, der Junge hat sich wahrscheinlich selber gemeldet. Aber das ist auch nur eine Annahme. Also hat er diesen Jungen. Und jetzt schauen wir, dieses Zeichen, das wirkt Jesus nahe kurz vor dem Pascha-Fest. Das ist das Pascha-Fest der Juden, steht kurz bevor. Und da, bei Johannes, wirkt Jesus dieses Zeichen.
Nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Warum ist das Pascha-Fest so wichtig?
Kommen wir jetzt drauf.
Okay.
Dieses ganze sechste Kapitel ist ein wunderbares Kapitel. Da spricht Jesus viel von, er ist das lebendige Brot und so. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das sind alles so in diesem Kapitel unterwegs, diese Verse. Jesus gibt diesen Leuten hier zu essen, Brot. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er das neue Manna ist. Das neue Brot des Himmels. Hier bei dieser Speisung der 5000 wird sozusagen die Eucharistie schon vorweggenommen. Das ist schon ein Zeichen auf die Eucharistie hin. Denn die Eucharistie, das Opfer Jesu, das ist dann das neue Pascha-Fest. Es ist ein neues Pascha, das Jesus bringt. Es ist ein neues Ostern. Ein bisschen später sagt Jesus dann eben in dem Kapitel, das Brot, das ich geben werde, das ist mein Fleisch. Das ist ein Wunder, dass Jesus hier vollbringt, das ein Zeichen, das nicht nur einfach, okay, jetzt haben die Jungs was zu essen gehabt, sondern das ist ein Zeichen, das wir im Zusammenhang sehen wollen. Das ist dann auch ein wichtiger Teil hier. Dieser Junge kommt dann zu Jesus und jetzt hat er diese 5 Brote da und die 2 Fische und da sind 5000 Männer, weiß nicht, wie viele Frauen dabei waren. Und dann würde man ja eigentlich erwarten, dass Jesus sagt, ja du, hör mal, deine 5 Brote brauche ich jetzt auch nicht. Was ich brauche, ist hier die Kraft Gottes, weil hier muss was Richtiges passieren. 5 Brote helfen uns auch nicht weiter. Das macht Jesus nicht und das ist wichtig hier in dem Zeichen. Jesus nimmt das, was wir haben und er bewirkt dann mit dem, was wir haben, das, was gebraucht wird, das, was geschehen soll. Jesus vollbringt dieses Zeichen, dieses Wunder nicht auf magische Art und Weise. Er nimmt das, was wir haben. Er macht das auch mal mit Moses. Da steht Moses vom brennenden Dornbusch, hat fürchterlich weiche Knie. Sagt er, was soll ich denn machen da mit den Israeliten, wenn die mich gar nicht wollen? Dann sagt dann dieser brennende Dornbusch, sagt der Herr aus dem brennenden Dornbusch, was hast du in der Hand? Sagt er, wir haben hier einen Stab. Sagt er, okay, das nehmen wir mal. Guck mal, was wir damit machen. Das heißt, hier ist in diesem Zeichen auch wichtig zu sehen, dass Gott über das, was wir haben und sind, nicht einfach hinweggeht, nicht einfach wegputzt, das einfach nicht für wert erachtet, sondern er schaut genau das an und er nimmt genau das, was wir sind und haben, um damit viel Größeres zu wirken, als wir uns vorstellen können. Stellen Sie sich vor, wie dieser Junge nach Hause gelaufen ist. Mann, wisst ihr, was passiert ist? Meine 5 Brote habe ich abgegeben, 5000 Leute gefüttert. Mann, ihr hättet dabei sein müssen. Das konnte sich der Junge nicht vorstellen, dass man mit 5 Broten 5000 Leute füttern kann. Und genauso wenig können wir uns auch vorstellen, dass mit dem Wenigen, was wir sind und haben und können, Jesus etwas tun kann, was ungleich größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Es gibt dann kurz nach diesem Zeichen diesen Punkt, wo Jesus dann eben darüber spricht, und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt und so. Und das war für die Leute schwer, schwer anzunehmen. Und dann heißt es da, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück. Und dann wissen wir das, ne? Und dann fragt er seine Jungs, hör mal, wollt ihr auch gehen? Und dann steht Petrus hin und sagt, nein, wir bleiben bei dir, du hast Worte ewigen Lebens. Aber ich denke, heute wäre das vielleicht gut, wenn wir einfach einen Moment nehmen würden, vielleicht, so nach der Sendung irgendwann mal, und wir stellen uns vor, dass Jesus vor uns steht und sagt, und du, wann willst du denn gehen? Wann ist es denn für dich zu viel? Nur mal so für, ne, nach der Sendung. Das nächste Zeichen, das kommt gleich nach dieser Brotvermehrung, da geht Jesus übers Meer. Das kennen wir auch schon. Ich glaube, es ist die Bibelstelle, über die es die meisten Witze gibt, blöderweise. Die Jünger machen sich auf den Weg mit dem Boot, weil Jesus noch ein bisschen Zeit für sich brauchte. Das hat die Jünger übrigens auch gar nicht gestört irgendwie. Die haben sich wahrscheinlich gar nicht irgendwie gedacht, wie Jesus denn jetzt wohl hinterherkommen könnte. Aber ist egal, Jesus brauchte Zeit für sich. Also sind sie schon mal unterwegs, sind am Rudern und dann kommt der Sturm auf. Und dann kommt Jesus einfach auf dem Wasser, auf dem Meer. Und dann denken wir, toll, wunderbar, hier sehen wir, Jesus hat eben Macht über die Natur, der kann auch schon mal übers Wasser laufen. Aber zum einen ist, das sehen wir auch sofort, dieses Zeichen ist nicht für die große Menge, nicht für die 5000. Dieses Zeichen ist nur für die Seinen. Dieses Zeichen ist für seine Freunde. Und dieses Zeichen ist für seine Freunde, als sie gerade mit dem Sturm mitten in der Nacht kämpfen. Sturm und Nacht stehen immer für böse, immer für schwierig, immer für Probleme. Und genau an diesem Punkt ist er mit seinen Jungs unterwegs, kommt er auf seine Jungs zu. Aber etwas anderes hier ist auch noch wichtig zu sehen. Das sehen wir ein bisschen, wenn wir es lesen. Da steht dann, als sie etwa 30 Stadien gefahren waren, sahen sie, wie Jesus über den See ging und sich dem Boot nähert. Und sie fürchten sich. Moment, warum haben die Angst? Sie kennen doch Jesus. Warum haben die jetzt Angst, als er auf dem Wasser ihnen entgegenkommt? Na, dass Jesus Wunder tun kann, das wussten sie schon. Aber warum haben sie Angst, als er jetzt ihnen auf dem Wasser entgegenkommt? Weil in der Mentalität von den Leuten damals das Meer der Ort war, an dem das Böse wohnt. Das Meer, das tiefe Wasser, ist der Ort, wo sich der Kampf zwischen Gut und Böse abspielt. Und dass Jesus auf dem Wasser geht, das macht deutlich seine totale Herrschaft über das Böse. Das macht so deutlich, dass Jesus der eine Herr ist. Er regiert und zwar ganz souverän. Und zwar regiert er alles. Wir sehen hier, wie am Ende vom Matthäus-Evangelium Jesus sagt, Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und hier sehen wir das, wo Jesus auf dem Wasser geht. Jesus regiert. Jesus ist der eine Herr. Und nur Jesus hat Macht über das Meer. Nicht bei Matthäus. Sehen wir ja, wie Jesus dann sagt, Mensch, Petrus, komm doch auch mal ein paar Schritte auf dem Wasser. die kann Petrus auch gehen, aber nur, weil Jesus das Meer beherrscht. Also, ne, weil Jesus das Böse beherrscht. Jesus kontrolliert das Böse. Und darum sagt Jesus noch gleich, als er ihnen entgegenkommt, ich bin das, fürchtet euch nicht. Und kurz danach wollen sie diesen, wo sie gerade noch Angst hatten, ne, die haben gedacht, das ist ein Geist, der auf dem Wasser geht. Wenn Jesus sagt, fürchtet euch nicht, dann ist alle Angst weg und sie nehmen ihn in das Boot.
Ist es nicht so, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Petrus so lange auf dem Wasser läuft, solange er den Blick auf Christus gerichtet hat, aber als er irgendwie unter sich schaut und merkt, hoppla, ich laufe ja auf dem Wasser, beginnt er zu sinken.
Ah ja, natürlich, weil Petrus hat das nicht selber im Griff. Mhm. Jesus beherrscht das Wasser nicht. Also das Wasser, also nicht das, wofür das Wasser steht. Petrus beherrscht das nicht. Jesus regiert das Wasser. Jesus steht über dem Bösen. Darum, solange wir auf Jesus schauen, können wir auch durch Probleme, Schwierigkeiten, Nächte, Sturm, Dunkelheit, das steht auch alles für das Wasser.
Was?
Und ja? Darauf können wir, also auf dem Wasser, können wir gehen, weil Jesus, der eine Souverän ist. Er hat eben nicht die Souveränität verloren, auch heute nicht. Auch wenn es manchmal so aussieht, als ob irgendwie die Welt und das Geschehen in derselben dem Herrn entglitten wäre. Auch heute noch geht Jesus auf dem Wasser.
Was mich wundert, dieses Zeichen, Jesus geht über das Wasser, geschieht ja im zeitlichen Zusammenhang nach der Brotvermehrung. Also das heißt, ja. Eigentlich die Jünger haben dieses Wahnsinnswunder, 5 Brote und 2 Fische nähren 5000, erlebt. Die waren dabei. Und irgendwie einen Tag später machen sich in die Hosen, man darf sich in die Hosen machen, wenn es Nacht ist und der Sturm ist und ich bin im Boot und ich habe einfach Angst, ja. Aber sie fürchten sich ja vor Jesus, der auf sie zukommt. Sie meinen, er wäre ein Gespenst, ein Geist, eine Horrorerscheinung, ja, die einem Angst macht. Die haben den doch einen Tag vorher gesehen. Die laufen seit Jahren mit ihm zusammen und ich sehe immer uns selber, mich selber drin, ja. Wie können die sich so täuschen? Wie können die sich so irren, dass sie ihn nicht erkennen? Ja, und dass sie da immer noch Angst haben. Es ist, also für mich bleibt am Ende das, es macht mir unglaublich Mut. Wir haben oft drüber gesprochen, Herr Papenkort, in unseren Sendungen über Gottes Barmherzigkeit und ihr sollt vollkommen werden wie der Vater. Aber ich denke immer wieder an Gottes Geduld mit uns. An seine unglaubliche. Ja, also was für verstockte, blinde wir da sind. Gerade haben wir noch die Brotvermehrung gesehen und schon mache ich mir ins Hemd, wenn ich Jesus auf mich zukommen sehe, weil ich es nicht glauben kann.
Ja, es gibt eine Stelle in einem Evangelium, ich weiß jetzt nicht genau welches, da ist das noch also richtig lustig eigentlich. Da fahren die weg von der Brotvermehrung und unterwegs im Boot unterhalten sich, Mensch, du, wir haben gar nichts zu essen mitgenommen, was sollen wir denn eigentlich essen? Und dann kriegt Jesus das mit und sagt, worüber redet ihr denn? Gerade, ne, 1000 Leute gefüttert und jetzt sitzen wir hier im Boot und ihr habt Stress, weil ihr vergessen habt, Brot mitzunehmen. Also sag mal Leute, was denn hier los? Aber ich meine, gut, dass wir nicht so sind, nicht, Herr Müller?
Sie sagen es.
Nee, da ist sicherlich ganz hilfreich und wichtig, wenn wir mit Menschen umgeben sind, nicht? Wenn wir in welcher Form auch immer von Gemeinschaft leben, wo wir mit Menschen umgeben sind, die uns daran erinnern, hör mal, hast du vergessen? 5000 Leute gefüttert, was hast du jetzt für einen Stress mit dem Brot? Oder wenn ich jetzt gerade in irgendeinem dicken Problem stehe, dann ist das schön, wenn irgendwie ein lieber Bruder oder Schwester mir zur Seite steht und sagt, hör mal, dickes Problem, aber weißt du noch, wie vor Tagen oder damals der Herr dir so geholfen hat, warum denkst du, an dieser Stelle lässt er dich allein? Das haben wir dann nicht immer alleine so auf dem Schirm. Deswegen ist das dann manchmal sehr hilfreich, dass unser einer hinstellt und sagt, hör mal, unsere Perspektive ein bisschen, ne, auf die Füße stellt.
Also der Erzbischof von München, Reinhard Kardinal Marx, hat das Problem so gelöst, indem er in seinem Bischofsstab ist sozusagen in dieser Krümmung, ist dieses Bild, eine kleine Skulptur drin, wo Jesus dem untergehenden Petrus die Hand reicht. Und das hat sozusagen, ja, der Hirte von München stets vor Augen, ich muss den Blick auf Christus halten.
Okay.
Also ja, der gut. hat es ganz praktisch gelöst in seinem Werkzeug, das er immer bei sich hat, seinem Bischofsstab. Vielleicht können wir uns so ein Zeichen ins Auto, ans Armaturenbrett machen oder in den Geldbeutel, wo Christus uns mal geholfen hat, wo wir so ein Zeichen erlebt haben.
Das ist gut, wir müssen dann nur im richtigen Moment auch hinschauen.
Richtig.
Ne, sonst hilft das Zeichen dann auch nicht viel. Sollen wir noch ein Zeichen anschauen?
Wir schauen uns noch eins an. Ich möchte nur kurz den Hörern sagen, dass sie immer noch die Lebenshilfe bei Radio Horeb hören. Unser Thema Jesus in meinem Leben neu entdecken mit den vier Evangelien. Wer später zugeschaltet hat, wir sprechen über das Johannesevangelium. Das ist der erste von zwei Teilen über das Johannesevangelium. Und wir sprechen über die Zeichen, die Johannes in seinem Evangelium, im ersten Teil seines Evangeliums beschreibt und erzählt. Unser Gast im Studio oder zugeschaltet ist uns Michael Papenkort von der ICPE-Mission. Herr Papenkort, bitte das nächste Zeichen.
Das nächste Zeichen, da sind die unterwegs, Jesus und seine Jungs. Und dann sehen sie unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Und das nehmen die Jünger zum Anlass, um Jesus etwas zu fragen. Das brennt ihnen auf der Seele. Wer hat hier gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Weil einer von beiden muss es gewesen sein. Denn sonst hätte Gott nicht diese Strafe geschickt.
Das basiert ja auf der Annahme, dass körperliches Leid Strafe Gottes ist, was nicht wirklich so stimmt.
Das ist in diesem Zeichen ganz wichtig. Dieses Zeichen, das nimmt einen richtig großen Platz ein im Evangelium. Das ist richtig, das ist ein bisschen länger, die Geschichte hier. Jesus sagt dann ein paar Takte. Dieser arme junge Mann, der wusste noch gar nicht, wie ihm geschah. Als Jesus spürt er ein bisschen Erde und Speichel auf seinen Augen. Hat er gar nicht drum gebeten und klatsch und hat das Ding auf den Augen. Und dann schickt Jesus ihn weg, diesen Blinden, zum Teich Schiloach. Und da muss er, weiß ich, ein paar hundert Meter laufen und sich da waschen.
Warum gerade in dem Teich?
Bitte?
Warum gerade in dem Teich? Weil er in der Nähe war oder hat dieser Teich auch eine Bedeutung? Jetzt muss ich fragen, wir sind immerhin bei Johannes. Das ist der mit den mehreren Bedeutungen.
Ja, sehen Sie, im Vers 7, also wir sind im Kapitel 9 und dann heißt es da in Vers 7, geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Also, ne, der Gesandte halt. Und dann geht dieser Mann hin, wäscht sich und kann natürlich sehen. Dieses Blindsein hier, Jesus will hier sehen, dass wir sehen, dass er das Licht der Welt ist. Und dieses Licht, das sieht jemand, der blind ist, nicht. Da sehen wir schon schnell, dass es hier nicht nur um eine körperliche Blindheit geht, sondern wesentlich um diese Blindheit, die diesen Plan Gottes gar nicht sieht oder ignoriert. Und dann fragen sich die Jünger halt eben, ne, wer gesündigt hat, das hatten wir gerade schon. Darum heilt Jesus hier nicht nur den Blinden, sondern auch eine Vorstellung, die offensichtlich und bis auf den heutigen Tag, dem begegnen wir in Kursen, Seminaren immer wieder, das ist etwas so eingegraben in so viele von uns, diese Vorstellung, dass Gott Strafen schickt, dass Gott Krankheiten schickt, so als Ausgleich für begangene Sünden. So nach dem Motto, Papa hat im Krieg was gemacht und die Familie muss dafür jetzt leiden. Und Jesus sagt hier ganz deutlich, nein, weder seine Eltern noch er selber. Gott schickt keine Strafen. Wir bestrafen uns selber satt und reichlich. Und Gott schickt keine Krankheiten. wenn wir krank sind, dann versucht er immer, dass aus dem, was wir erleiden und erleben, er trotzdem noch Gutes für uns hervorbringen kann. Gott nutzt immer Leiden auch, um darin Gutes für uns hervorbringen, erstehen zu lassen. Aber er verursacht das Leiden nicht und er schickt das Leiden auf keinen Fall. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt von diesem Zeichen hier, wo Jesus diesen Teig macht aus Erde und Speichel. Dann hat man schon fast vor Augen dieses Bild aus der Genesis, wo der Herr den Menschen formt aus der Erde. Denn hier, was Jesus formt, ist eine neue Kreatur, ist eine neue Schöpfung. Das ist nicht nur jemand, der, oh, jetzt ist er von seiner Blindheit geheilt. Sondern hier, wenn jemand den Plan Gottes versteht, wenn jemand dem Plan Gottes folgt, ist er ein ganz neuer Mensch, eine ganz neue Schöpfung. Und das wird auch hier sichtbar. Und dieser Gesandte, dieser wahre Chiloach, dieser wahre Teich, der Gesandte, ist eben Jesus selber. Er hat die Macht, alles neu zu machen. Und das ist etwas, was uns hier auch aufscheinen will in diesem Zeichen. Da ist immer noch viel mehr drin in diesem Zeichen, aber in dieser Sendung haben wir nur ein bisschen Zeit, um uns das anzuschauen. Aber ich möchte gerne, dass wir das beginnen zu entdecken, dass hinter diesem Zeichen etwas steht, was ungleich viel größer ist als das Zeichen jeweils selbst.
Herr Papenkort, wenn ich jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen habe als hin und wieder die Heilige Schrift lesender oder hörender Christ und mir denke, warum sehe ich das alles nicht dahinter? Ich lese nur Beispiel, Jesus nimmt Speichel und Staub, macht da einen Teig, legt es ihm auf und ich sehe all das dahinter nicht. Ich sehe nicht dahinter meine innere Blindheit, ich sehe nicht, dass Christus das wahre Licht ist und der Gesandte. Muss ich da jetzt ein schlechtes Gewissen haben oder denken, mein Gott, was bin ich für ein Blindfuchs, dass ich das nicht sehe? Ein paar aufmunternde Worte für die, die sozusagen diese Tiefensicht des Johannesevangeliums noch nicht haben oder nicht haben.
Okay, einmal ein bisschen. Das eine, das ist relativ einfach. Es ist unser, glaube ich, größtes Problem bei dem Lesen besonders von den Evangelien. Wir wissen immer schon, was da steht.
Ja.
Und darum hören wir es nicht. Stellen Sie sich vor, am Sonntag gehen Sie in die Kirche, der Pfarrer tritt als Ambo und fängt an zu lesen aus dem Evangelium nach Lukas. Es war ein Vater, der hatte zwei Söhne. Dann hört man das in der Kirche, ist klack, 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 klack.
Und ich habe sofort
dieses Geräusch, wo die Jalousien alle runtergehen, genau, bei den Leuten. Weil das haben wir schon gehört. Warum können wir nicht mal was Interessantes hören? Wenn die Jalousien runtergegangen sind, kann das Wort Gottes in dem Moment alles Mögliche, aber eins nicht. Es kann mich nicht erreichen. Das Wort Gottes ist immer neu. Nicht ich entdecke mal was Neues. Das Wort Gottes wird immer verkündet. Es geschieht in dem Moment, wo es gesprochen wird. Das heißt, das erste Einfache ist, wenn ich das nächste Mal in der Kirche stehe oder zu Hause das Evangelium lese, dass ich einfach sage, ich lese das jetzt zum ersten Mal. Das stimmt zwar nicht, aber ich lese es jetzt so, als ob es das erste Mal wäre. Und das wird mir wirklich helfen, weil dann beginne ich, Sachen einfach zu sehen, die einfach da wirklich stehen. Einfach so an der Oberfläche, für jeden sichtbar. Nur weil ich immer schon weiß, was ich höre es immer nicht. Das andere, es geht bei der Heiligen Schrift nicht zuallererst darum, möglichst viel zu verstehen, möglichst viel Hintergrund. Neulich habe ich einen alten Mann gehört, der hat gesagt, die Heilige Schrift kann man nur wirklich lesen, wenn man so viel Kommentare vorgelesen hat. Das ist sehr falsch. Denn in der Schrift, im Zweiten Vatikanum steht das irgendwo, in den Heiligen Schriften kommt der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Das heißt, wenn ich die Schrift aufschlage, ob ich sie verstehe oder nicht, kommt mein Vater, der im Himmel ist, mir in Liebe, immer in Liebe, entgegen. Und er nimmt mit mir das Gespräch auf. Wie dieses Gespräch aussieht, das ist gar nicht der Punkt. aber es findet statt. Ob ich das wahrnehme oder nicht, aber es findet statt. Auch wenn ich jetzt nicht die weiße Kugel vielen Sachen von Johannes Evangelium oder von anderen Schriftstellen sehe. Es geht zuallererst um das, um die Begegnung. Darum lese ich die Heilige Schrift. Nicht um Predigten zu halten und Bücher zu schreiben, sondern um diesem Vater zu begegnen. Das andere ist, das hat, ich glaube, Gregor der Große gesagt, die Schrift wächst mit dem Lesenden. Das ist mal eine gute Botschaft, weil sie mit, das heißt, mit jedem, der liest, die Schrift nimmt die Tiefe an, die mir passt heute. Und wenn ich heute die Schrift zum ersten Mal lese, dann ist sie so tief, wie ich heute jetzt. Und wenn ich sie regelmäßig lese, dann wächst sie mit dem Lesenden. Die Schrift wächst aber nicht mit dem Wünschenden. Die Schrift wächst auch nicht mit dem Planenden, dass ich sie dann mal lesen würde, eventuell. Sondern die Schrift wächst tatsächlich mit dem, der sie tatsächlich liest. Sie wächst eben in ihrer Tiefe, mit, wenn ich ihr Raum gebe. In dieser Begegnung mit Gott wächst diese Schrift. Und dann, wenn ich dann irgendwo höre, ich habe das ja auch nicht alles selber ausgegraben, was ich heute erzählt habe, wenn ich dann höre, wie jemand etwas sieht in der Heiligen Schrift, dann nehme ich das mit Freude auf, weil mir das in dieser Begegnung dann noch dazu kommt, das noch reicher gestaltet, weil es mich noch ein Stück tiefer mit hineinnimmt in diese Wirklichkeit dieses Gesprächs mit meinem Vater. Deswegen ist, bitte nicht sagen, oh meine Güte, ich bin irgendwie zu dumm, die Heilige Schrift zu lesen.
Genau.
Viel falscher kann man das nicht sagen. Mhm. Weil die Schrift ist für dich und sie nimmt die Tiefe an, die dir gegeben ist. Nur ist es schwierig für die Schrift, jemandem zu passen, der sie nicht liest. Das ist schwierig.
Herr Papenkort, jetzt sind wir ja sozusagen nur bei der Hälfte angekommen vom Johannesevangelium. Es gibt ja noch einen zweiten Teil dieser Sendung, den werden wir vor Weihnachten haben. Ich glaube, am 20. Dezember wird es sein. Herr Papenkort, was erwartet die Hörer denn da?
Da ist zunächst mal der zweite Teil, also da reden wir über die Stunde Jesu, ganz wunderbar, wie diese Stunde immer wieder vorkommt. Wir werden darüber reden, wie Jesus
die Stunde
selber
vorstellt. Sie meinen, wenn er sagt, ja, noch ist die Stunde nicht gekommen und sowas kommt immer wieder vor eben.
Ja, genau, okay. Es ist wie so ein Countdown, der sich durch das Johannesevangelium zieht. Dann werden wir schauen, wie Jesus, wie die Passion, wie Johannes die Passion Jesu darstellt, in einer ganz besonderen Art und Weise, die anders ist als die Perspektive von den anderen drei Evangelisten. Wir werden sehen, wie Jesus ganz souverän dieses Opfer zelebriert als der hohe Priester und wie er uns da mit hineinnimmt. Wir werden sehen, wie Jesus von sich in diesen Ich bin Worten spricht und warum er das macht. Es wird eine wunderbare Sendung werden. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Also das war jetzt fast schon ein Kinotrailer, wo man sagt, den Film will ich sehen.
Auf jeden Fall.
Herr Papenkort, wer mehr von Ihnen möchte, Kontakt mit Ihnen aufnehmen, Sie vielleicht einladen möchte zu Vorträgen in die Gemeinde, in die Gemeinschaft, in die Firmengruppe oder wohin auch immer, was macht der?
Der ruft am besten bei mir an.
Ihre Telefonnummer, die gibt's nämlich beim Radio Horeb Hörerservice. Sie brauchen jetzt noch nicht mitschreiben, sage ich am Ende der Sendung durch. Oder geht auf die Website www.neueva.de. Ist das richtig?
Ja, das ist auch richtig.
Also wie neu und wie die Eva, alles zusammengeschrieben. Genau. www.neueva steht für Neuevangelisation. Herr Papenkort, ich danke Ihnen wieder sehr. Einfach ja, fürs Augenöffnen und es kam mir fast so vor, in den 70er Jahren gab es Geheimnisse des Meeres von Jacques Cousteau, dem französischen Tiefseeforscher mit der roten Wollmütze. Ich kam mir schon auch ein bisschen vor, dass mich Jacques Cousteau in die Tiefen dieses Evangeliums mitnimmt, im übertragenen Sinne.
Okay.
Und da einfach Dinge sieht, die an der Oberfläche nicht zu sehen sind und dass man einfach auch mal den Mut haben muss, ja, in dieses U-Boot zu steigen und reinzuschauen. Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns also auf jeden Fall wieder vor Weihnachten, wenn es also um den zweiten Teil vom Johannesevangelium geht. Ihnen alles Gute, behüt Sie Gott, Herr Papenkort.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie zu spät zugeschaltet haben zu dieser Sendung und nur die Hälfte oder ein Viertel oder ein Drittel mitbekommen haben, haben Sie die Möglichkeit, das nachzuholen. Heute Abend im Nachtprogramm von Radio Horeb um 23 Uhr wird diese Lebenshilfesendung wiederholt in voller Länge und alle Haspler sind dann auch rausgeschnitten von meiner Kollegin Frau Böhler. Sie können sich aber auch eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der 08323 967 5120. Können sich kostenlos eine CD für sich oder andere, die es interessieren könnte, bestellen. Oder auch direkt von der Website von Radio Horeb, www.horeb.org. Dort gibt es ein Knöpfchen, das Sie einfach nur drücken brauchen und schon können Sie mit ein paar Klicks eine CD bestellen. Wenn Sie wissen möchten nochmal, wie Sie Kontakt mit Herrn Papenkort aufnehmen können. Seine Telefonnummer und seine Kontaktdaten sind hinterlegt beim Radio Horeb Hörerservice. Und jetzt bitte den Stift zücken. 08323 967 5110. Da erfahren Sie die Kontaktdaten von Herrn Papenkort und von ICPE Mission, dem Institut für Weltevangelisierung. Da können Sie Herrn Papenkort oder seine Mitarbeiter ja quasi buchen, dass sie zu Vorträgen, zu Seminaren, zu Einkehrtagen zu Ihnen kommen, in die Gemeinschaft, in die Gruppe, wie auch immer, was Sie sich da vorstellen und wünschen würden. Also Radio Horeb Hörerservice 08323 967 5110. Und an dieser Stelle verabschiedet sich und bedankt sich Dominik Miller. Ihnen noch einen gesegneten und schönen Tag. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.